Carsten Witte ist Psychoonkologe und Gründer des Vereins Jung und Krebs. Früher war er Bundeswehrsoldat, bevor ihn seine Krebserkrankung mit Mitte 20 auf einen neuen Weg brachte. Er entschloss sich, seine Erfahrungen als Patient in die Psychoonkologie im Zentrum für Strahlentherapie einzubringen und gründete den Verein Jung und Krebs, um jungen Krebspatientinnen eine Plattform für Austausch und Unterstützung zu bieten. In dieser Episode diskutiert er offen über die psychosozialen Herausforderungen von Krebspatientinnen, seine Kritik am Gesundheitssystem, das sich oftmals auf körperliche Heilung beschränkt, und die Bedeutung von Eigenverantwortung und Humor in der Behandlung.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich extrem über meinen heutigen Gast, Carsten Witte. Einige kennen ihn vielleicht, für all die, die ihn noch nicht kennen. Ja, ganz kurz ein paar Worte zu dir. Larissa hat es im Intro schon gesagt. Du bist Psychoonkologe und bist dahin gekommen, tatsächlich über eine eigene Erkrankung, die du hattest. Du hattest eine Krebserkrankung und hast auch einen Verein gegründet, Jung und Krebs, und bist eine, wie ich finde, extrem motivierende, inspirierende Stimme in der PatientInnenwelt und gleichzeitig auch auf der fachlichen Ebene ein total versierter Gesprächspartner. Und ich freue mich extrem, dass wir jetzt ein bisschen Zeit zusammen haben, Carsten, und ich dich ausfragen kann.
Ich freue mich auch. Hallo Inga, wie schön, dass wir Zeit finden.
Genau, ich habe es eben schon gesagt, du hast eine sehr, würde ich sagen, bewegende persönliche Geschichte, die dich ins Gesundheitswesen gebracht hat, denn davor warst du bei der Bundeswehr, hast also was total anderes gemacht. Jetzt bist du Psychoonkologe in Freiburg, wo du auch lebst, und vielleicht magst du mal in deinen eigenen Worten kurz erzählen, wie es dazu überhaupt gekommen ist.
Ja, tatsächlich, so Mitte 20 denkt ja jeder von uns, dass er unsterblich ist, und allen voran, die eine Uniform tragen, erst recht, ne? Und ich habe damals für 8 Jahre tatsächlich unterschrieben, weil ich dachte, jo, dann ist mein Leben sicher, muss mich nicht bemühen irgendwie, was will ich danach tun, sondern bin erstmal safe. Das hat aber meine Gesundheit nicht interessiert. Und über Jahre immer wiederkehrende Schmerzen im linken Arm bin ich dann doch irgendwann mal zum Arzt. Und um das abzukürzen, hat sich dann nach Röntgen, CT, MRT, Biopsie herausgestellt, dass ich einen bösartigen Knochentumor am linken Arm habe, der mich erstmal mehr oder weniger ein ganzes Jahr rausgenommen hat mit Chemotherapie, OPs und das ganze Zeugs. Und dann bin ich wieder zurück zur Bundeswehr und habe gemerkt, was mache ich denn hier eigentlich? Ich verplemper hier meine Zeit und habe gemerkt, ich will was anderes tun. Ich weiß aber noch nicht genau was, aber ich will was anderes tun. Und als Arbeitgeber ist die Bundeswehr zum Glück so gut, dass es so eine Art Übergangszeit gibt nach der Zeitsoldatenzeit. Mhm. Und habe dann Abi nachgeholt, um zu schauen, in welche Richtung geht's denn. Und dann bin ich bei der Gesundheitspädagogik gelandet und habe das hier in Freiburg dann studiert. Und vor 6 Jahren war ich damit fertig.
Ja, und jetzt bist du Psychoonkologe und bist in Freiburg an der Uniklinik.
Nein. Ich bin in Freiburg im Zentrum für Strahlentherapie. Das ist tatsächlich eine niedergelassene Strahlentherapiepraxis.
Ich dachte immer, dass das zur Uniklinik gehört. Okay.
Deswegen erkläre ich das auch immer. Ja, super. Ich frage mich, wie viele Patienten schon in der Uniklinik angerufen haben, ich hätte gerne einen Termin, mein Carsten, bitte. Und die gesagt haben, nee, der ist hier nicht. Ja, genau. Ich habe damals 2014, also ich habe dann noch Lungenmetastasen gehabt, 2013, 14 und zuletzt letztes Jahr tatsächlich 2023. Und 2014, nach der dritten Lungenmetastase, habe ich mir so gedacht, also irgendwie würde ich mich gerne mal mit anderen austauschen, dem gleichen Alter. Ich habe natürlich nur Ältere auf der Station, und da ging es eher um Inkontinenz und wie sage ich es meinen Eltern, anstatt was will ich im Leben noch erreichen. Mhm. Und durch diese Gründungsfeier von Jung und Krebs habe ich den Christian Weißenberger, den du ja auch kennst, kennengelernt. Und da kam ein enger Kontakt zustande, der sich bis jetzt halt durchgezogen hat und so weit, dass ich hier angefangen habe zu arbeiten, um Patienten auch auf psychosozialer Ebene als Psychoonkologe eben durch die Strahlentherapie und darüber hinaus zu begleiten.
Total toller Lebensweg, und du hast ja wirklich diese Erkrankung genutzt, um da für dich was ganz anderes draus zu machen. Was würdest du denn sagen? Also wie war das damals, als du diese Diagnose erhalten hast? War das gleich so, dass du so konstruktiv damit umgehen konntest, oder war das ein langer Weg dahin?
Ja, erstmal Scheuklappen, erstmal funktional, erstmal überleben statt leben. Was muss ich jetzt tun, damit ich noch genug vom Leben habe? Und das ging erstmal ganz medizinisch, Chemo, OP und dadurch mich durchprügeln, und konnte meine Emotionen gar nicht involvieren dort. Das hätte ich, glaube ich, damals noch gar nicht geschafft. Ich finde es krass, wenn ich Patienten habe, die einfach während der Strahlentherapie schon sich um ihre mentale oder seelische Verfassung kümmern, weil eine Chemo oder Therapien einfach körperlich schon so unfassbar anstrengend sind. Und sich dann noch um die Seele oder den Geist oder die mentale Situation zu kümmern, das braucht schon viel Mut und viele Ressourcen. Das habe ich damals nicht geschafft, erst Jahre später. Also bin ich erstmal durchgebrettert mit all dem, was sein muss, und konnte mich erst später eigentlich darum kümmern, was macht das Ganze mit mir.
Ja, und dann hast du gemerkt, dein Leben, wie es war vor der Erkrankung, das passt gar nicht mehr. Und genau. Du hättest ja auch andere Dinge machen können. Warum hast du dich aktiv dazu entschlossen, wirklich ins Gesundheitswesen zu gehen und dich auch damit so beruflich zu befassen? Weil das Thema Krebs, also wir sind jetzt noch gar nicht darauf gekommen, dass du ja auch Jung und Krebs gegründet hast. Also wie du eben gesagt hast, ich hatte ja auch schon eine Krebserkrankung, mir ging das damals genauso. Da waren fast nur ältere Menschen, gar nicht so viel junge Leute wie ich. Und du hast Jung und Krebs gegründet. Also das Thema Krebs ist wirklich, ja, mit deinem Lebensinhalt geworden und auch Lösungen herbeizuführen in allen Lagen, egal wie fortgeschritten oder nicht fortgeschritten so eine Erkrankung ist. Also den Umgang damit zu stärken und Menschen dazu zu befähigen. Warum hast du das gemacht? Warum hast du dich dazu entschieden?
Also ganz persönlich muss man sagen, dass ich in den frühen Jahren, als ich 20 bis 25 oder später noch war, einfach noch nicht so diesen Purpose of Life hatte. Ich wusste nicht, in welche Richtung es geht. Und meine mentale Mentorin damals, mit der ich ganz viel gearbeitet habe, gesagt, hier Carsten, da ist dein Stuhl, aber du bist irgendwie, du sitzt nicht auf deinem Stuhl. Du bist überall, aber du sitzt nicht dort. Und ich habe das Gefühl, dieser Krebs hat mich in diese Richtung gedrängt, wo ich hingehöre. Und dieser ganze Umgang mit der Krebserkrankung auf vielen Ebenen, wie du es ja gerade schon gesagt hast, die eigene Betroffenheit, das Ehrenamt und die Arbeit und die, ich nenne es jetzt mal Patient Advocacy, dem Bereich, da ist ja nicht der Krebs im Fokus, sondern was machen wir da draus? Also ich bin ja nicht tagtäglich mit dem Leid beschäftigt, das bin ich hier durchaus in der Praxis unter meinem Ehrenamt, aber alles, was darüber hinaus ist, ist ja etwas, ich will etwas verbessern, ich will etwas verändern, und da liegt mein täglicher Antrieb eigentlich, und weniger auf die Schattenseiten zu gucken. Ich habe ja einen TED-Talk gehalten, da ging es ja auch um Krebs behind the mask, also was entsteht dahinter, wenn man dahinter guckt? Und da ist eben nicht nur Tod und Leid, sondern auch wahnsinnig viel Wachstum und Stärke und Willenskraft. Und die nehme ich tagtäglich mit in jeden Bereich, in dem ich arbeite, für mich, aber eben auch für andere. Mhm. Und ich habe eben selber gemerkt, was hat mir damals gefehlt? Die ganzen Kliniken brüsten sich ja immer mit Psychoonkologen hier und Sozialarbeiter da und Seelsorge hier, aber wer war in meinem Bett? Keiner. Na? Keiner Zeit gehabt irgendwie. Da musste man proaktiv nachfragen. Und das ist die falsche Herangehensweise. Das muss andersrum sein. Wo ist das Problem, ein kleines Assessment zu machen bei der Aufnahme auf der Station? Brauchen Sie dies oder jenes? Und dann kommt jemand vorbei. Nein, da hat dann keiner einen Kopf für, weil das Verhältnis, also der Klinikalltag, nun mal so riesig ist und so komplex, dass solche psychosozialen Themen einfach hinten wegfallen. Und das geht nicht.
Ich finde, es ist total wichtig. Ich kann jetzt ja auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, als ich ja die Krebserkrankung hatte und nach der Operation dann im Krankenhaus war, dass ich, glaube ich, viermal nachgefragt habe, weil ich mit jemandem sprechen wollte. Und wirklich niemand kam, war einfach keiner verfügbar. Und das war für mich natürlich schwierig, weil ich nicht wusste, wohin mit meinen Themen. Ich wollte die gerne sortieren und hatte mir das gewünscht. Das war aber irgendwie nicht da. Jetzt lass uns mal auf diese Ebene kommen, weil, also du lebst jetzt mit deiner Krebserkrankung schon lange.
13 Jahre.
13 Jahre. Du bist ein Langzeitüberlebender. Jetzt per Definition bist du auch wahrscheinlich in palliativen, oder giltst du als geheilt, oder wie definiert
man das? Geheilt, das Wort interessiert mich gar nicht wirklich. Mhm. So, es ist, ich würde es chronisch nennen, weil ich ja super mit der Erkrankung lebe und nur lediglich die Nachuntersuchungen habe, die mich immer wieder daran erinnern, und natürlich die Einschränkung in meinem Arm. Also rechtlich oder per Gesetz bin ich quasi Palliativpatient, weil es nicht mal kurativ
war. Ja, genau, aber du bist ja, also das ist auch so interessant, weil da würde man sich jetzt, glaube ich, vorstellen, jemand, der vielleicht nicht am Arbeitsleben mehr teilnehmen kann, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich gefragt wurde, wollen Sie jetzt hier Ihren Frühverrentungsantrag stellen? Ja. Und ich so, Leute, ich bin gerade in der Finanzierungsrunde für mein Startup.
Und ich auf Griechenland als Palliativpatient mit der Rente.
Genau, und das ist ja auch ein Punkt. Also das heißt, um das jetzt mal auf so eine Systemebene zu ziehen, ja, wir haben immer mehr Krebserkrankungen, wir haben aber auch immer mehr Menschen, die das langfristig überleben. Krebserkrankte werden immer jünger, Und das heißt, es ist auch für die Gesellschaft extrem wichtig, dass Menschen da gut durchkommen, also dass die das auch psychisch gut verkraften und dass sie auch danach wieder was zur Gesellschaft beitragen können, so wie du das eben auch tust. Du bist nicht nur Empfänger sozusagen gesellschaftlicher Leistungen, sondern du kannst auch total viel beitragen zur Gesellschaft. Du arbeitest, du hast einen Job, du bist ehrenamtlich aktiv und das braucht ja auch Unterstützung. Und das ist ja auch genau das, was du mit deiner Arbeit machst, also Menschen dazu befähigen, die das langfristig überleben können vielleicht, aber ja, sind auch andere Themen sicher, aber das ist auch sicher ein großer Teil. Was muss sich da ändern? Wie sind wir da heute aufgestellt? Was siehst du da für Lücken? Das ist so eine große Frage, aber die interessiert mich echt, weil das ist ja eine super wichtige Frage.
Das Problem ist, ich glaube, die Schnittstelle zwischen stationär und ambulant dann. Wer ist für die Nachsorge zuständig? Das ist ja alles in Leitlinien eigentlich geklärt, aber dann haben die da keine Kapazitäten. Bei mir ist es ganz klar, CT von der Lunge, MRT vom Arm, haben wir jetzt eingestellt nach 10 Jahren, weil da nichts war. Und ich habe seit 13 Jahren einfach die gleichen Ansprechpartner. Und wie geil ist das denn? Ne? Und ich gehe nicht in eine Klinik und habe wieder jemanden Neues, den ich was erklären muss. Aber oftmals merke ich das auch bei Brustkrebspatientinnen, die sind danach lost. Ne? Mhm. Die sind 3 Tage in stationär nach der meist brusterhaltenden Operation, dann kommen sie zu uns in die Strahlentherapie und was passiert denn jetzt irgendwie, ne? Weil sie 3 mit einem Onkologen dann zum Teil auch noch 3 Ansprechpartner haben. Und das ist in meinen Augen noch nicht so gut organisiert auf der körperlichen Ebene. Was, wie du es gerade angesprochen hast, diese anderen Ebenen angeht, da gibt es überhaupt keine Leitlinien, wie kann es danach weitergehen ins Arbeitsleben zum Beispiel. Ne? Ich empfehle immer, Patienten in die Reha zu gehen, ganz klar. Vor allem die, die noch im Arbeitsleben sind, nehmen sie sich 3 bis 4 Wochen, gehen sie am besten wohin, wo sie gar keinen kennen oder eine ganz andere Gegend ist. Konzentrieren sie sich nochmal auf sich und versuchen so, ihre eigenen Reha-Ziele zusammenzustellen. Wie möchte ich wieder ins Arbeitsleben zurückkehren? Und das ist auch unterschiedlich von solchen, die während der Therapie arbeiten 100%, bis hin zu, ich brauche nochmal ein halbes Jahr. Ne? Und dieses Verständnis auch dafür, dass Abschluss der körperlichen Behandlung nicht gleich 100% wieder Arbeitsmarkt ist. Ganz im Gegenteil. Ne? Das denkt aber unsere Gesellschaft. Oh ja, ist ja jetzt wieder gesund, ist ja Therapie fertig. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, die mentale Behandlung braucht noch mindestens mal doppelt so lange wie die körperliche. Ne? Mhm. Nun sieht man es nicht mehr. Und das ist ja bei psychischen Erkrankungen genau das Gleiche. Man sieht es nicht, also glaubt man es nicht. Ne?
Ja.
Jetzt geh doch mal auf dem Bett raus, mach doch mal.
Also das heißt, du sagst, dass wir eigentlich die Behandlung, wie wir sie heute denken, mit Leitlinien, die eher so auf die körperlichen Symptome bezogen sind oder wie man die in den Griff bekommt, dass die sich eigentlich erweitern müssten, um das Soziale, das Psychische, würdest du das so formulieren? Wie würdest du das formulieren? Was forderst du? Du bist ja auch Aktivist, kann man sagen. Ne? Du hast jetzt gerade Patient Advocacy gesagt. Ja. Das ist ja etwas, was du auch machst, auch mit Jung und Krebs.
Ja. Ich fordere einen ganzheitlichen Ansatz im Gesundheitswesen oder in dem Fall in der Krebstherapie, dass ich nicht nur auf die körperliche Behandlung reduziert, sondern vor allem auch im Nachhinein über Jahre hinweg noch vielleicht ein Konzept da ist, ein Ansprechpartner, um immer wieder reinzucatchen, braucht man noch Unterstützung. Na, dann haben wir auch die Sozialgesetzgebung, braucht vielleicht Hilfsmittel, Heilmittel, braucht es andere, eine Arbeitsplatzumstrukturierung beispielsweise. Klar gibt es da immer Ansprechpartner, die müssen aber proaktiv wieder angegangen werden. Wo ist denn das Problem? Dann gehen wir, sagen wir mal, eine App oder vielleicht sogar die EPA in der Zukunft, wo all diese Möglichkeiten da sind. Was brauchen Sie gerade? Eine Art Assessment. Und den jeweiligen Ansprechpartner dafür. Aber der Blick ist immer rein aufs Medizinische, weil die Frage ist, wer kümmert sich denn um die Kosten einer so weiterführenden Institution oder App oder wie auch immer es sein könnte.
Ich finde, es ist wirklich extrem spannend, weil wir da ja eigentlich zu dem Thema kommen, was so die natürlichen Grenzen unseres Gesundheitssystems, wie es aktuell ist, beschreibt. Wir haben, glaube ich, auch gerade bei in der Onkologie, ne, wenn man jetzt in Zentren denkt, das ist schon alles super gut organisiert. Sobald man da jetzt reingeht, gibt es spezialisierte Nurses, es gibt Betreuung, es gibt einen Ablauf. Aber sobald eine Behandlung abgeschlossen ist, sind Leute auf sich alleine gestellt. Und so wie du das jetzt gerade beschreibst, ist man entweder in der Lage, das selbst zu managen Du hast jetzt gerade gesagt, du hast dein Abi nachgeholt, ne? Du hast ja dich akademisiert, du hast dich mit Informationsbeschaffung befasst, aber das kann ja natürlich nicht jeder. Das heißt, wir haben eigentlich gerade bei so komplexen Erkrankungen wirklich eine Zweiteilung in der Gesellschaft zwischen Menschen, die das selbst in die Hand nehmen können und Menschen, die das nicht können und die dann komplett lost sind. Wie erlebst du das mit Patientinnen und Patienten, mit denen du jetzt heute arbeitest?
Ja, ein Riesengap natürlich. Mhm. Armut macht krank und Krankheit macht arm. Und das Thema der Gesundheitskompetenz ist ein riesiges in Deutschland. Ne? Gibt es jetzt den, glaub, den dritten Health Literacy Report, wo es immer schlechter wird, allen voran nach Corona. Ne? Ich weiß, wo ich meine Informationen herhole und was ich damit anfangen kann. Was ist mit der Hälfte der Deutschen, die eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz haben? Allen voran die mit Migrationshintergrund. Die gehen viel weniger in die Reha, weil sie das einfach von Haus aus beispielsweise nicht kennen. Obwohl da ja gerade der Grundstein gelegt wird für die neue Normalität, wie ich es immer wieder nenne. Und genauso wie es beim Gehalt einen Riesenunterschied gibt, gibt es eben auch bei der Gesundheitskompetenz einen Riesenunterschied. Und da muss man einfach weiterhin proaktiv auf den Menschen zugehen, sagen, das sind deine Möglichkeiten, nimm sie in Anspruch. Und das merke ich tagtäglich, dass da einfach ein Riesengap ist und das muss irgendwo geschlossen werden.
Ja, wie merkst du das? Hast du mal so ein paar konkrete Beispiele?
Ja, beispielsweise, wenn eine Patientin zu mir kommt, der ich sage, haben Sie einen Schwerbehindertenausweis beantragt? Und dann meinen sie, ich bin doch nicht behindert. Ist ja, da muss ich erstmal erklären, ne, das ist von Gesetzesgeberseite quasi der Schritt auf Sie zu mit Steuererleichterungen und solchen Dingen. Ne. Sie haben mehr Gesundheitsausgaben, müssen vielleicht Urlaub nehmen, um irgendwelche Untersuchungen zu machen, auch im Nachhinein, da gibt es da mehr Urlaubstage. Ja, dann kläre ich das immer alles, aber genauso wie dieses Wort Palliativ nun mal ein Stereotyp ist, ist dieses Wort Behindert auch ein Stereotyp, obwohl es das nun mal ein Schritt Richtung Patienten ist. Also man muss wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit leisten. Warum muss ich das denn machen und warum tut es das System nicht vorher? Ja, das muss man jetzt nicht vielleicht in der Schulbildung anfangen, Gesundheitskompetenz schon, aber man muss nicht einen schwerbehinderten Ausweis in der Schule erklären. Du weißt, was ich meine. Aber da muss doch irgendwo früher angesetzt werden, als in dieser Schocksituation selbst. Weil all das, was ich sage, ja, ich wahrscheinlich weniger, aber jetzt Christian beim Erstgespräch, da bleiben 10% hängen und 90% gern vergessen. Ne?
Und das ist ja auch noch so ein Punkt. Ne? Das finde ich auch total spannend, dass wir gar keine strukturierten Informationen an Patientinnen und Patienten so richtig übergeben. Also zumindest ist es vom System nicht so eingefordert. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Das ist ja immer individuell dann unterschiedlich, wie das in Praxen oder Kliniken gehandhabt wird. Aber grundsätzlich ist das ja eigentlich nicht so vorgesehen. Ne? Also es gibt eigentlich nur eine Aufklärung, was Risiken angeht. Die muss man unterschreiben. Der Rest ist so, ja, individuelle Handhabung und Goodwill.
Eigenengagement.
Eigenengagement, ja. Wie wäre das in der idealen Welt? Also wie wäre das in der idealen Welt? Wie würden da Patientinnen und Patienten eingebunden werden aus deiner Sicht? Ich meine, du hast es selbst erlebt, du erlebst es tagtäglich.
Wir haben ja schon, würde ich behaupten, eine Oase für Patientinnen, das muss man schon sagen. Hier im Zentrum für Strahlentherapie in Freiburg kommen Patienten zu uns, die in der Regel schon den Schock der Diagnose rum haben, weil sie viele Therapien schon vorher hatten und die Strahlentherapie in der Regel ja ganz am Ende ist, bevor es dann in die Reha und dann in die neue Normalität geht. Und bei uns haben sie das Erstgespräch, dann haben sie das Planungs-CT, ne, für die Bestrahlungsplanung und dann bei der ersten Bestrahlung ist direkt das Pflegegespräch. Wir haben hier zwei Nurse angestellt, die sich um das Wundmanagement kümmern und dort wird alles erklärt, was in der Strahlentherapie auf sie zukommt, dass es eine Reha gibt, dass es eine Beratung gibt, dass es meine Begleitung gibt, eine proaktiv. Und dann werden sie abgefragt, darf sie, Herr Witte, also ich, anrufen, um sie darüber zu informieren. Brauche ich nicht oder ja. Und dann rufe ich wirklich jeden Patienten an, stelle mich nochmal vor, frage den Ist-Stand ab und kann entweder am Telefon schon Fragen klären oder sie kommen zu mir in die Beratung oder ins Gespräch, um einerseits eben psycho-onkologische Themen bezüglich der Krankheitsbewältigung Raum zu geben oder klassische sozialrechtliche Beratung. Aber wir machen das hier alles proaktiv. Und wir sehen es auch an unseren Zahlen. Ich glaube, jeder zweite onkologische Patient macht nur eine Reha. Bei uns sind es 3 von 4. Weil wir das immer wieder ansprechen. Glauben Sie nicht, das wäre nochmal gut danach. Ne? Und viele junge Mütter, die zu mir kommen und sagen, ich will nicht, weil ich mein Kind nicht alleine lassen will, haben ein offenes Gespräch, ich überzeuge sie nicht, aber haben dann doch das Gefühl, ja, okay, ich probiere es mal, kommen danach wieder nach der Reha und sagen, ja, das war die beste Entscheidung, die ich je machen konnte. Weil jetzt habe ich wieder mehr Kraft für mein Kind und habe diese 3 Wochen für mich genossen und das hat mir einfach einen Kick gegeben, einen Boost.
Ja. Also Aufklärung, Beratung, sich die Zeit nehmen und ich meine, du siehst ja auch in deiner Rolle, ne? Wir kommen gleich noch darauf, was das so bei dir individuell bewirkt hat, weil das interessiert mich auch noch ein bisschen mehr. Aber du siehst ja in deiner Rolle auch, dass es gerade für junge Menschen ein großes Gap gibt. Also du hast ja Jung und Krebs gegründet, Jung und Krebs e.V. Jetzt bist du mittlerweile nicht mehr ganz jung, sondern bist schon mittelalt.
Wie so ein Gauder, habe ich dir auch schon mal gesagt,
glaube genau. Ich. Genau, ich könnte es bald umbenennen, aber du hast das gegründet, weil, ich habe es eben gesagt, ne, wir sehen das in der Statistik, immer mehr junge Menschen erkranken an Krebs. Das ist ein Fakt und gerade der Umgang damit, ja, mit dem Thema Tod, aber auch mit dem Thema Langzeitüberleben, erfordert schon etwas anderes, als wenn man jetzt irgendwie als Senior mit einer Krebserkrankung diagnostiziert wird. Warum hast du das damals gegründet? Hast du dich irgendwie auch nicht wiedergefunden in all den Hilfsangeboten, die es gab? Oder?
Welche Hilfsangebote? Da sind wir ja wieder. Ja. Nochmal ganz kurz zu dem Punkt davor. Es gibt die Aufklärungspflicht und es gibt Patientenrechtegesetz. Ja, und das sehen wir als unsere Aufgabe, auch nicht nur aufs Medizinische aufzugehen, sondern eben auf das alles, was ich gerade erklärt habe. Das ist unsere Sicht auf die Aufklärungspflicht. Nochmal kurz eben dazu. Mhm. Gut, ich war mit 28 mit der dritten Lungenmetastase in der Klinik und habe eben gemerkt, okay, hier ist keiner, mit dem ich irgendwie schwinge, der die gleichen Themen hat wie ich. Und dann bin ich ins Selbsthilfebüro in Freiburg und habe die Dame, die dort gearbeitet hat, gefragt, gibt es eine Gruppe für junge Menschen mit Krebs? Hat sie gesagt, nö. Dann habe ich gesagt, ja, dann gründe ich eine. Und auf einmal war ich Leiter von der Selbsthilfe und Leute haben sich bei mir gemeldet nach einem Zeitungsartikel, der hier groß in der Badischen Zeitung rauskam. Witte sucht Gleichgesinnte und wurde da so kalt und naiv reingeschmissen. Zum Glück. Ne? Also seit 10 Jahren gibt es Jungen und Krebs und dass es kein Fußballverein ist, wo man ein bisschen Fußball spielt und dann ein Bierchen hebt, ist auch klar. Sondern unsere Klientel, unsere Zielgruppe sind junge Erwachsene mit Krebs, die natürlich nicht mehr alle da sind und bei denen es gut geht. Ne? Ist ja so der Schnitt zwischen 18 und 39 Jahre, sind so 16.000 Neuerkrankte, wovon 80% nach 5 Jahren noch leben, aber 20 halt nicht. Und mit denen haben wir natürlich, die sind genauso Teil bei uns wie diese, wie ich, die damit ganz gut leben. Aber da war eben dieses Gap. Ich fühle mich irgendwie lost.
Werbung. Unser Werbepartner Dr.Lib ist Marktführer für die Online-Buchung und Organisation von Arztterminen in Praxen und Krankenhäusern in seinen Kernmärkten Frankreich, Deutschland und Italien. Mit seiner Software begleitet Dr.Lib 340.000 Ärzte, Ärztinnen und Gesundheitsfachkräfte in Europa. Probiert es aus und organisiert eure Arzttermine digital unter www.drlib.de oder in der Dr.Lib-App. Werbung Ende.
Und teilweise kann es die Selbsthilfe schließen, aber teilweise braucht man natürlich auch professionelle Settings, das ist klar. Ich bin aber der großen Überzeugung, dass Menschen, die bei uns sind in der Selbsthilfe, diese subsyndromalen Störungen, also alles, was lebensqualitätseinschränkend ist, aber jetzt nicht zwingend eine mittelschwere Depression diagnostiziert bekommen, dass wir da schon im Keim wahnsinnig viel an Störungen langfristig ersticken können, bevor sie 2 Jahre später sich nicht gesehen fühlen und in einer Therapie oder in einer Klinik vielleicht sogar landen. Mhm. Ich inklusive. Ne? Ja. Also da geben wir wahnsinnig viel Raum. Und das ist die vierte Säule der Medizin, meiner Meinung nach. Ne? Das, was wir anbieten, kann niemand anderes anbieten.
Es ist total spannend, weil da gibt es ja auch Studien, dass Menschen, die nach einer Krebserkrankung oder im Lauf der Behandlung sich einer Selbsthilfegruppe anschließen, länger überleben. Und bessere Lebensqualität haben.
Ja, bei der Lebensqualität gehe ich auf jeden Fall mit. Bei dem anderen sicherlich noch mit anderen Faktoren, keine Frage. Mhm. Ja, aber Einsamkeit, ne, ist ja auch so ein Thema, was die Langlebigkeit durchaus einschränkt. Ne? Wir haben Leute bei uns, die von ihrem sozialen Umfeld nur noch mit dem Arsch angeschaut werden, weil sie nicht mehr mithalten in vielerlei Hinsicht. Ne? Einerseits, was die Lebensgestaltung angeht. Ne? Ich war 24 Jahre, als ich 24 war, in der Klinik, 3 Monate lang, Wochenends zu Hause. Und du siehst ja durch die ganzen sozialen Medien, WhatsApp-Gruppen, alles dreht sich draußen weiter, nur ich nicht. Ich bin einmal ausgestöpselt und darf nicht mehr mitspielen. Ne? Und das ist einfach ein scheiß Gefühl. Und ein bisschen Kotzen und Haarausfall, ja easy, morgen wieder weg. Aber diesen psychischen Druck immer wieder zu haben, ist ja kein Druck, aber zu merken, ich darf nicht mitspielen, das ist etwas Heftiges. Und da eine Gruppe zu haben, in der man sich austauschen kann, ist unfassbar wichtig, um zu sehen, dass man nicht alleine ist.
Ja, und die Gruppe gibt es bis heute. Und das hat sich ja bei dir auch, also du hast den TED-Talk gehalten, Cancer Behind the Mask, also was entwickelt sich eigentlich dahinter? Da will ich auch gleich noch drauf kommen, weil mich das auch persönlich interessiert. weil ich frage mich oft, gerade auch zum Beispiel in der Diskussion um Longevity, in der Diskussion um Heilbarkeit von Erkrankungen, in diesen Thesen, die oft aufgestellt werden, bald werden wir gar keine Krankheiten mehr haben, frage ich mich oft, ist das wirklich so? Nein. Kann das wirklich so sein? Weil im Nachhinein, und da frage ich mich manchmal auch, frame ich mir das so, damit es für mich leichter zu ertragen ist, oder ist es tatsächlich so? Aber im Nachhinein muss ich sagen, meine persönliche Krebserkrankung hat mich total verändert und absolut zum Guten. Also das kann ich hundertprozentig so sagen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich ganz anders priorisiere, auch ganz anders mit mir umgehe, mit meinem Umfeld umgehe, mit meiner Zeit umgehe, ganz andere Dinge tue. Ja, aber immer noch natürlich ein leistungsfähiger Bestandteil der Gesellschaft bin, was mir total wichtig ist. Also ich leiste gerne und ich trage auch total gerne was bei. Und ich habe mich oft gefragt, welchen Sinn haben Erkrankungen auch so für einen selber, für die eigene Entwicklung? Und was wäre, wenn wir gar keine Erkrankungen mehr hätten? Für mich würde es persönlich bedeuten, ich hätte locker 6 Monate, die irgendwie keine tolle Zeit in meinem Leben waren, die hätte ich ja weiterleben können, aber ich hätte auch viele andere Themen in meinem Leben nicht gelöst. Wie siehst du gerade jetzt bei Krebserkrankungen, die etwas sind, wovor Menschen extreme Angst haben? Ne? Also es ist, glaube ich, die angstbesetzteste Krankheit, die man so Klar. nennen kann. Was kann das auch bringen? Also was kann eine Erkrankung auch bringen?
Also ich würde behaupten, wir beiden und viele andere draußen sind die Lucky Ones, die danach noch arbeiten können, sich anstrengen können und jetzt wieder ein gutes Leben haben. Ja, es gibt viele diese Chance, die die Chance nun mal nicht haben. Hm. Und die brauchen genauso einen Platz in der Gesellschaft wie wir. Auch wenn sie in unserer Leistungsgesellschaft erstmal nicht mehr so viel leisten können, aber auf einer anderen Ebene. Fast jeder Zweite lebt in Deutschland mit mindestens einer chronischen Erkrankung. Und da geht es, glaube ich, da geht es ja sowieso nicht um Heilung, das ist klar, sondern es geht um den Umgang. Was mich die Krebserkrankung gelehrt hat, ist, was kann ich lassen, worum brauche ich mich nicht kümmern, was kann ich sowieso nicht beeinflussen, weg damit. Weil wenn ich weiß, was ich nicht beeinflussen kann, habe ich mehr Kraft für die Dinge, die ich beeinflussen kann. Und diese Weisheit, ne, dieser Postkartenspruch da, ne, die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, das ist es aber. Und je mehr ich mit der Endlichkeit konfrontiert bin, desto mehr Postkartensprüche haben nun mal einen Wahrheitsgehalt. Ne? Und ich versuche das...
Zitat von dir, Carsten. Ja.
Und ich glaube, die Konfrontation mit Erkrankungen ist eine Konfrontation mit der Endlichkeit und mit der Versehrtheit, die wir doch alle haben. Ne? Wäre ja ein bisschen langweilig, wenn wir alle ewig leben würden. Ne? Und es erdet uns ja auch irgendwo ein bisschen. Und vermeintlich hätte ich vielleicht nicht mehr 100% körperliche Fitness heutzutage oder kann 150% auf der Arbeit machen, aber ich weiß, was wichtig ist und worum es dort darauf ankommt. Ne? Und es geht ja auch nicht immer nur um Arbeit, sondern auch gesellschaftliche Teilhabe. Wir sind eine Solidargemeinschaft. Wir müssen aufeinander aufpassen. Das tut sonst kein anderer. Allen voran nicht die Politik. Die will ich eh nicht für alles immer blamen. Ne? Mhm. Wo ist denn die Eigenverantwortung? Und ich glaube, in dem Bereich, den wir selber, unser Tanzbereich, wie ich ihn immer gerne nenne, da schauen, wie wir uns gemeinsam zusammentun können, um ein besseres Miteinander zu gestalten, da kann uns, glaube ich, Krankheit helfen und auch vereinen. Und das sage ich auch in meinem TED-Talk. Was ist denn unser Nenner? Wir gehen ins Fußballstadion und schreien unser Team nach vorne. Ist klar, wir sind SC Freiburg-Fan. Natürlich, andere Mannschaften gibt es nicht. Aber was ist denn unser Nenner außerhalb des Fußballstadions? Und da müssen wir doch gucken, was ist das, was uns vereint? Und letztendlich ist es ja das Streben nach Glück, was komplett individuell ist. Und wenn wir uns da treffen und gegenseitig unterstützen, ist das schon eine Menge wert, weil wir nun mal eine Solidargemeinschaft sind und alleine das niemals schaffen.
Das ist halt spannend, weil es ist sagen wir mal, über die Erkrankung bist du eigentlich zu einem erweiterten Gesundheitsbegriff gekommen. Und das ist ja das, wo wir uns jetzt einfach aufgrund der Datenlage auch so langsam hinbewegen, dass wir Gesundheit nicht mehr sehen als etwas. Also es gibt eine Erkrankung und dann gibt es bestimmte Behandlungen, die man dann durchführt und dann am Ende steht ein Ergebnis, sondern es hat eine psychologische Komponente, es hat eine gesellschaftliche, soziale Komponente, es hat ganz viele Dimensionen. Du hast auch gesagt, Krankheit und Armut, also ne, Krankheit macht arm, Armut macht krank. Es hat ganz viele Dimensionen, die auch auf einer gesellschaftlichen Ebene total relevant sind und die wir diskutieren müssen, die natürlich aber im Gesundheitswesen oft nicht diskutiert werden, weil es keine Geschäftsmodelle dafür gibt. Ich komme ja aus der unternehmerischen Welt und ich gucke total gern immer, wo ist das Geschäftsmodell, weil einfach in der Realität, in der wir leben, brauchen Dinge ein Geschäftsmodell, damit sie angegangen werden können, damit sie funktionieren können. Und das heißt, wenn wir irgendwie eine soziale Komponente auch zum Beispiel ein langfristiges Überleben, die Frage, was können Menschen noch beitragen? Ja, kommt man aus einer chronischen Erkrankung wieder heraus oder kann man mit dieser chronischen Erkrankung vielleicht noch am Leben teilnehmen? Das als Endpunkt betrachten und unterstützen, dann hätten wir ja eine ganz andere Perspektive auch auf so eine Gesundheitsbehandlung.
Wir orientieren uns ja immer an dem Fähigsten, ne, an dem Kompetentesten. Du musst so viel leisten wie der andere. Was oftmals nach einer chronischen Erkrankung eben nicht mehr so der Fall ist. Mhm. Also muss man sich da zusammensetzen, allen voran als Arbeitgeber mit Arbeitnehmern und Betriebsratsvertretungen und solche Dinge, um das eben herauszuarbeiten. Wie kann die Teilhabe vor allem im Arbeitsleben weiterhin gut, ein gutes Miteinander sein? Und da gibt es ja Working with Cancer und solche Dinge, die dort versuchen auch, einen Standard irgendwo einzuführen, wo vielleicht beispielsweise das Krankengeld nochmal aufgestockt wird nach den 6 Wochen für chronisch Erkrankte, allen voran für Krebs. Ne? Da gibt es große Unternehmen, die da diesen Pledge unterschreiben und das in ihren Unternehmen einführen. Und da müssen wir doch weiter hinkommen. Wäre ja auch ein Geschäftsmodell. Gesundheit ist ja, ne, das eine ist ja, ich freue mich für jeden, der nach 5 Jahren sagt, ich bin jetzt geheilt. Ne? Mhm. Für mich ist das nur ein statistischer Wert, ist es ja auch irgendwo, aber wie geil ist es, 5 Jahre krebsfrei zu sein, ganz klar. Aber Horelmann hat ja so eine Beschreibung von Gesundheit und Krankheit, dass es in Balance sein muss. Ne? Es gibt Ressourcen und es gibt Belastungen. Belastungen können drinne sein in unserem Körper oder auch von außen. Ne? Die Frage ist, wie viele Ressourcen habe ich dagegen zu stellen auf verschiedenen Ebenen? Und Krebs ist die Belastung, Ressource ist natürlich eine medizinische Behandlung, aber auch meine Eigenverantwortung, aber auch meine Motivation. Und wenn das irgendwo im Gleichgewicht ist, ist das den Status, den ich mir erhalten möchte.
Ja, und du sagst ja, du hast jetzt vorhin in so einem Nebensatz gesagt, Gesundheitskompetenz muss ja eigentlich schon in der Schule beginnen. Und so wie du das jetzt beschreibst, ist Gesundheitskompetenz jetzt nicht nur, okay, ich sollte mich nicht nur von Süßigkeiten und Softdrinks ernähren und mich nie bewegen und nur im Rechner sitzen, sondern das ist eben auch der persönliche Umgang mit Krisen, mit Herausforderungen, sei es gesundheitlich, aber es ist ja am Ende, es ist ein Schicksalsschlag. Ne? Es ist gesundheitlich, aber es ist ein Schicksalsschlag. Gehört das für dich auch zu Gesundheitskompetenz dann dazu?
So früh wie möglich Menschen, vor allem kleine Menschen, befähigen, ne, was sie mit zu beeinflussen haben in ihrem Leben, Eigenverantwortung zu stärken, solche Dinge, ja. Gibt ja den Begriff Health in all policies. Wir brauchen jetzt kein Unterrichtsfach Gesundheitskompetenz, nein, aber wir müssen doch in jedem Fach, auch in der Politik, mitdenken, was hat das für Auswirkungen auf die Gesundheit und das dann aktiv eben ansprechen. Unsere nachfolgende Generation wird es hoffentlich besser haben, ne, weil wir uns diese Gedanken machen. Aber wenn unsere Eltern etc. schon zusammengefasst einfach kein Plan haben, wie führe ich ein gesundes Leben, wie sollen es denn dann die aktuellen Kinder auch gerade lernen? Ist nochmal schwierig. Wir lernen
nur von ihnen. Findest du nicht, dass es da ein Fach geben sollte in der Schule? Ich finde das ehrlich gesagt schon. Ich finde Gesundheit als Fach,
also ich glaube, Gesundheit kann man im Unterrichtsfach Sport integrieren, allen voran in Biologie. In Mathe findet man sicher ein paar Use Cases auch bezogen auf die Gesundheit. Ne? Also das überall mit einzufließen, finde ich dauerhaft langfristig besser, als das eine Fach abzukoppeln von allem anderen.
Mhm. Also Gesundheit überall mitzudenken und zu integrieren. Und ich finde es total spannend, weil du hast gesagt, also jeder Zweite ist chronisch krank. Ich glaube, das müsste natürlich auch nicht sein. Ich glaube, auch viele dieser chronischen Erkrankungen haben, also ich glaube es nicht, ich weiß es. Also wir können ganz viele Studien dazu lesen, dass viel Lebensstil abhängig ist, dass viel auch, du hast ja wahrscheinlich auch deinen Lebensstil verändert, ja, hast Stressoren aus deinem Leben gestrichen nach der Erkrankung. Und Das ist auch immer so eine Frage, die ich habe. Wie sehr sollen wir Patientinnen und Patienten in die Pflicht nehmen? Weil im Moment ist unser System darauf gar nicht ausgelegt. Das sieht eher Patientinnen und Patienten als EmpfängerInnen von Leistungen, die sie entgegennehmen. Und wir haben im System nichts, was, habe ich ja vorhin schon gesagt, strukturiert an Informationen übergeben wird. Man hat ein Gespräch, dann kriegt man vielleicht einen Zettel mit, wenn es darum geht, dass Risiken und Haftung ausgeschlossen werden müssen. Aber so richtig Befähigung von Patientinnen und Patienten und auch das Thema Eigenverantwortung, das findet nicht so richtig statt. Ich weiß nicht, siehst du das genauso und hast du da Ideen für, wie man also das lösen könnte?
Da hast du mehr Einblick in den Zahlen, ob irgendwelche Bonusprogramme von Krankenkassen oder sowas da auch wirklich wirken. Ne? Bei meiner Krankenkasse kriege ich, glaube ich, sogar am Ende des Jahres irgendwas ausgezahlt, wenn ich meine Hautkrebs-Screening mache, wenn ich dies, Zahnreinigung und das ganze Gedöns. Ist ja nett. Ne? Ob das dann wirklich eine Wirkung hat, da bin ich nicht ganz drin, da kennst du dich besser aus, ganz klar. In dieser Situation einer Erkrankung dann auch noch, ja, aber du bist für dies und jenes selber verantwortlich, das fängt zu spät an. Da müssen wir früher anfangen, da sind wir bei Früherkennung, da sind wir bei Prävention. Das muss, ob das ein Belohnungsmodell sein soll oder bestrafen, ist ja schwierig. Ne? Allen voran diese stigmatisierten Krebserkrankungen, Lunge und solche Sachen. Ne? Allein die Frage, hast du geraucht, allein das ist schon ein Schlag ins Gesicht, den Menschen zu fragen, bin ich jetzt selber daran schuld? Oder diese Sachen, du musst nur positiv denken. Ja, was ist, wenn ich nicht positiv denken kann? Bin ich dann schuld, dass ich früher sterbe oder eine schlechtere Lebensqualität habe? Ne? Das ist alles sehr dünnes Eis, ganz klar, wo sich, und da muss ich zugeben, in dem Fall bin ich nicht kompetent genug, mir da eine Meinung zu bilden, dort eine Lösung parat zu haben, ganz klar. Aber wir müssen früher anfangen, als in der Erkrankung und solche Gedanken zu machen.
Ja, ist spannend. Also, ich finde es auch gerade eine spannende Frage, weil ich sehe das halt eher so, dass wir Patientinnen und Patienten als große Ressource im Gesundheitswesen so außer Acht lassen. Ne? Also, weil ich glaube, mit Eigenverantwortung kommt auch viel Kraft, weil in dem Moment kann ich ja selbst etwas tun. Ne? Ich würde das
woher immer kommt so die Eigenverantwortung, frage ich mich. Woher kommt die Philosophie oder die Einstellung zur Eigenverantwortung? Die muss ja auch erstmal irgendwo herkommen und die muss gelehrt werden, die muss beigebracht werden. Ne, wir müssen immer einen Schritt nach vorne oder immer einen Schritt hinter die Maske gucken. Ne, wo können wir denn den Grundstein legen?
Und du sagst, das ist jetzt, okay, Krebs ist natürlich ein spezielles Thema, ne, weil es ist jetzt kein Diabetes und kein Bluthochdruck. Das wäre wahrscheinlich noch mal ein bisschen was anderes, ne, wenn man da jetzt reinguckt, weil da hat man Kausalitäten und wenn man die verändert, dann sieht man relativ schnell einen Effekt. Bei einer Krebserkrankung ist es ja bis heute so, dass einem keiner so richtig erklären kann, was hat das wirklich verursacht? Also was ist der Auslöser? Wir wissen, okay, wenn du rauchst, klar, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Lungenkrebs kriegst, ist sicherlich höher.
Signifikant erhöht, ganz klar.
Ja, genau, klar. Das ist so, deswegen wahrscheinlich auch diese Frage. Aber es ist halt natürlich viel komplexer. Würdest du trotzdem sagen, wo ist Eigenverantwortung wichtig, auch bei einer Krebserkrankung?
Es gibt keine Pille, die mir zeigt, welchen Umgang ich da zu leben habe. Ne? Umgang ist Patientinnen-Sache. Ja.
Ja, okay.
Aber trotzdem ist das ist das eigene Verhalten, ne? Das individuelle Verhalten. Das andere ist das Verhältnis, in dem wir leben, wo wir, wenn wir ein inkompetentes Gesundheitswesen haben, wo soll dann der kompetente Patient herkommen? Ne? Das heißt, wir brauchen doch Strukturen, die ein gesundheitsförderliches Verhalten auch fordern, ne? Und fördern allen voran. Ja. Und das fängt eben mit solchen kleinen Dingen an, die wir in der Praxis haben, um alles aufzuzeigen, diese Möglichkeiten gibt's. Und in der Selbsthilfe genau das Gleiche. Hier ist ein Blumenstrauß. Da ist eine Krebsberatungsstelle, da ist Selbsthilfe, da ist eine Diga vielleicht, die dir beim Umgang hilft. Da hast du Sport, da hast du Reha-Sport. Ich könnte 1000 Sachen aufzählen. Ne? Aber wenn mir das doch keiner aufzeigt, dann muss ich da proaktiv nachforschen und das funktioniert in der Regel nicht, wenn du das bei Google eingibst. Also brauchen wir ein ganzheitlicheres Verhältnis, um individuelles Verhalten eben zu fördern. Und weil es damals nun mal nichts gab für junge Erwachsene mit Krebs, habe ich es gegründet aus Eigenengagement. Wir müssen diese Dinge aber institutionalisieren. Kann ja nicht an meinem Engagement liegen, dass die Freiburger hier Glück haben, dass es irgendwie sowas gibt oder andere Vereine, die es ja auch noch durchaus gibt. Und daher brauchen wir Strukturen, die weiterblicken als übers körperlich-medizinische hinweg.
Ja, und das ist ja etwas, was du auch versuchst, natürlich, du hast jetzt Patient Advocacy gesagt, ne, was du probierst auch in die Breite zu tragen, dass genau das passiert. Ich glaube auch, dass es zunehmend wichtiger wird, weil jetzt auch zum Beispiel gerade beim Thema Krebs, ich habe mich gerade jetzt mal wieder mit Fake News und Fake-Informationen im Internet befasst. Und das ist ja auch beim Thema Krebs total krass. Also man kann es auch statistisch sehen, wenn jemand Schulmedizin ablehnt, ja, dann sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit wirklich extremst drastisch. Und es passiert aber halt auch immer wieder, dass Menschen dann so zuerst auf TikTok gehen, auf YouTube, ja, und sich wirklich Content reinziehen, der ja, sie auch zweifeln lässt, zum Beispiel an medizinischen Behandlungsmöglichkeiten. Das ist auch so eine Frage, die ich an dich hatte. Wie reagiert man bist du mit sowas auch konfrontiert und wie reagiert man da gut drauf?
Na gut, ich habe immer wieder eher im privaten Umfeld als jetzt auch im beruflichen ab und zu dort auch so diese Frage nach, ja, Krebs verursacht Stress, Stress verursacht Krebs und solche Sachen. Dass ich erstmal ganz klar sagen muss, nein, das ist nicht der Fall. Wenn aber Krebs zu einem schlechteren Lebensstil führt, indem ich mehr rauche, mich weniger bewege, schlecht ernähre und so weiter, dann hat es da schon eine bedingt kausale Verbindung. Aber nur eben im weiteren Nachdenken. Daher kann man nicht sagen, Stress verursacht Krebs. Ganz klar. Es ist immer schwierig, weil diejenigen, die Fake News verbreiten, sich nicht an Regeln halten, genauso wie wir es müssen. Ne? Mhm. Und daher müssen wir es auch irgendwie probieren, auch auf diesen Plattformen, und das tun ja viele Medical Influencer, sage ich es mal, oder wir auch als Organisation, um dort genauso eine große Reichweite zu erreichen mit Real News anstatt nur Fake News. Und da reicht es nicht, da einen Blog reinzuschreiben oder sowas, das liest ja keiner, sondern auch die Art und Weise, wie man solche Informationen vermittelt. Und das versuchen wir auch über unseren Strahlenexperten Social Media Kanal hier vom Zentrum für Strahlentherapie, das ein bisschen lockerer zu machen. Ne, vielleicht hast du es mal gesehen, jedes Reel von uns fängt an, wie Christian, also unser Strahlentherapeut, mit so einer kleinen Maschine irgendwie am Spielen ist. Und dann sage ich mal, Christian, auf zu spielen, ich habe eine Frage. Und dann erzählen wir eben irgendwie was dazu und dann bleiben die Leute halt gleich mal da. Ne? Also vor allem Strahlentherapeuten, die sich jahrzehntelang immer in ihrem Keller versteckt haben und ein paar Leute bestrahlt haben, das reicht heutzutage nun mal nicht. Wir brauchen solche Leute wie Doc Esser, wie Doc Felix und solche, die eben rausgehen und wissen, wir müssen zu den Leuten kommen und nicht die Leute zu uns. Und das funktioniert mit solchen sozialen Medien unter anderem ganz gut. Ja. Nicht nur für die Guten, auch für die Bösen.
Und du sagst ja auch, Humor ist total wichtig.
Also, klar, Humor ist eine Ressource, ganz klar.
Ja, ich kenne eure Social Media, euren Social Media Kanal, auch den du mit Jung und Krebs machst. Da machst du ja auch viel Aufklärungsarbeit. Und du sagst tatsächlich, Humor ist total wichtig, auch in der Kommunikation. Wahrscheinlich auch die Sachen niedrigschwellig, einfach zu erklären, auch in Formaten, die heute angenommen werden. Also gerade jetzt kurze Videos auf Social Media. Das ist ja das, was sich Leute angucken. Ich habe gerade so ein Interview gesehen, da wurdest du auch interviewt von Kevin von Kämpferherz. Und da haben wirklich alle Patientinnen und Vertreter gesagt, die Frage war, wo informiert ihr euch? Und haben die gesagt, Fachliteratur. Ich habe gelernt, Fachliteratur zu lesen. Und das, was du jetzt auch beschreibst, ist, wie man es vielleicht hinbekommt, das, was man in Fachliteratur lesen könnte, ganz humorvoll, kurzweilig, so abzubilden, dass es auch eben Laien verstehen und sich angucken. Das funktioniert gut, würdest du sagen?
Ganz klar. Ja, also Humor. Bei mir in der Beratung wird genauso viel gelacht wie geweint irgendwie. Und das Wichtigste finde ich immer, dass Humor nicht die Ernsthaftigkeit wegnimmt, sondern die Schwere in Themen. Ne? Es macht den Raum auf und es verändert die Perspektive. Und es geht ja immer um das Wie und nicht um das Was. Und die Arbeit, die ich hier mache, ist, oder auch im Ehrenamt, das ist Beziehungsarbeit. Und entweder die Beziehung passt oder sie passt nicht, aber Methoden macht nur einen kleinen Teil aus. Aber erst den Dingen mal einen Raum zu geben, ne, das ist das Wichtige. Und das kann durchaus auch mit Humor oder Sarkasmus passieren. Ich habe eine kleine Anekdote. Nach meiner zweiten Lungenmetastase, oder man hat diese Lungenmetastase entfernt, und ich habe mir schon die Schuhe angezogen, 3 Tage nach der OP, wollte die Klinik verlassen und dann kommt die rein mit dem Laptop und die Ärztin sagt so, ja, bitte, warten Sie mal. Der Professor, der erst nach der OP draufgeschaut hat auf die Bilder, hat noch eine Metastase gesehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Wir müssten sie morgen wieder operieren. Und ich so, was ist denn hier los? Haben Sie Ihre Arbeit nicht richtig gemacht? Ne? Das war einfach nur richtig mies und ich war wütend und dann war ich aber irgendwann auch wieder dankbar, dass sie es gesehen haben und nicht erst 6 Monate später. Und dann habe ich mir auf meine Brust schreiben lassen, bitte diesmal nichts vergessen und wurde so in den OP geschoben. Kannst du dir vorstellen, was das für eine heitere, illustre Runde war im OP-Vorbereitungsraum? Was machen Sie denn schon wieder hier? Ja, was machen Sie schon wieder hier? Und dann zieht er mir den Kittel aus und kriegt sich halt vor Lachen nicht mehr ein. Und das Ding ist, ich bin kein Stand-up-Comedian und will da Lacher einheinsen, sondern es geht darum, wie mache ich die Situation handelbar für mich selber? Und da hilft Trauer genauso wie Humor. Und das war hat mir einfach geholfen, da die Schwere aus der Situation rauszunehmen, die ich nun mal nicht ändern konnte. Ich konnte die Situation nicht ändern, ich konnte aber das Beste draus machen. Aber ich habe deine Frage gerade nicht verstanden.
Das war genau meine Frage. Also ja, meine Frage war, letztendlich ist meine Frage darauf hinausgelaufen, ob sich Gesundheitskommunikation ändern muss. Ja, weil ich glaube, wir hängen da immer noch fest. Also ich sehe das total oft, dass so Diskussionen entfachen, wenn was nicht langer, schwerer Text ist, dass das dann irgendwie so diskreditiert wird. Halt, dass manche Leute sagen, das ist dann nicht seriös. Aber ich finde halt immer, der Fisch muss, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler so rum. Ja. Und ja, wie du sagst, also alles, was hilft, kann man ja nutzen. Ne? Und wenn es kurzweilige, lustige Videos sind bei so einem schweren Thema wie Krebs, dann ist es halt so. Ja, es ist ein mieses Thema, es wäre toll, es gäbe es gar nicht, aber es gibt es halt nun mal. Und selbst wenn man weiß, man ist todkrank, warum soll man dann nicht noch die Zeit, also ja, warum soll man nicht
achten, weißt du? Wie viel habe ich auf Palliativstation oder Hospiz, was wir da gelacht haben? Was wir da, beides, ne? Wir haben übers Leben getrauert, gelacht, wie schön, was kommt danach, wie stellst du die Trauerfeier vor, ne? Da ist Raum da. Ich liebe es an meinem Leben, an meiner Arbeit, alles, was ich mache, dass ich Menschen begegne. Ich begegne niemand, keinen Rechtsanwalt, Arzt, Krankenschwester, irgendwie diese komischen Rollen, die wir alle uns als Schutz irgendwie schnappen, ne? Um uns selber irgendwie zu schützen, sondern ich treffe Menschen, die sind nackt. Na, die haben eine Konfrontation mit einer Endlichkeit, mit einer existenziellen Herausforderung, die spielen mir nichts vor. Und da funktioniert doch Begegnung. Und das liebe ich einfach in dem, was sich den letzten paar Jahren so alles ergeben hat.
Ja, das kann ich nur bestätigen, weil das ist tatsächlich auch gerade bei der Krebserkrankung so und ich glaube auch bei allen anderen, wo man wirklich sich mit der eigenen Endlichkeit auseinandersetzt, dass die ganzen Schalen, die man sich so aufsetzt im Leben, dass sie einfach weggenommen werden und dass da nur das ist, was man wirklich als Mensch ausmacht. Und das ist eine tolle Erfahrung eigentlich.
Und dann den Mut noch zur Verletzlichkeit, das ist eine Kombination, die, glaube ich, wunderbar ist für eine tolle Gemeinschaft, eine tolle Gesellschaft, auf die ihr ganzes Leben nun mal aufbaut.
Ja. Zum Abschluss würde ich dich nochmal bitten, vielleicht nochmal zusammenzufassen, was sind deine Wünsche, Forderungen an einen patientinnenzentrierten Umbau im Gesundheitssystem, so dass das, was du gesagt hast, dieses Menschen werden eigentlich ganz alleine gelassen, dass sich das verändert. Kannst du das nochmal so wirklich auf den Punkt zusammenfassen?
Wir müssen wegkommen weiterhin von der Pathogenese weg zur Salutogenese. Gesundheit ist nicht einfach nur das Wegbleiben von Krankheit, sondern eben ein komplexes Miteinander, was in Balance sein muss. Und wir müssen Gesundheit verstehen als ein biopsychosoziales Modell mit allen drei Komponenten. Ich kann krank sein, obwohl ich körperlich gesund bin und andersrum genauso. Und wir müssen das als Ganzheitliches verstehen und das Verhältnis dahin ändern, damit wir unser individuelles Verhalten nun mal für uns selbst verbessern können.
Und welche Rolle sollen Patientinnen und Patienten dabei einnehmen?
Mitgestalten, ganz klar. Nur wir wissen doch in einer gewissen Art und Weise, was wir denn brauchen und wollen. Und wenn wir so früh wie möglich in viele Prozesse mit einbezogen werden, dann profitiert das ganze System davon.
Ja, Carsten, tausend Dank für diesen wilden Ritt durch super viele verschiedene Themen. Ich bin wirklich immer wieder super beeindruckt von deiner Person und auch von deiner Arbeit und mit welcher Energie du das machst. So kann man das so leicht zusammenfassen.
kann ich nur zurück.
Und wie du auch Leute mitreißt und mitziehst. Und ich bedanke mich total für dieses tolle Gespräch.
Danke dir, Inga. Alles Gute dir. Wir sehen uns.